Titel: How Dare You? Monarchie. Über Jahrhunderte hat das britische Königshaus Modernisierungsversuchen von außen widerstanden. Ist der Auszug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan nur eine Episode? Oder stürzt ihr Wunsch nach Freiheit die Monarchie in eine Identitätskrise? Da liegt sie, die Warnung. In ein Königshaus tritt man nicht so einfach ein und wieder aus wie bei einem Fitnessclub, nicht aus dem britischen. Es ist eine Warnung in Form einer Grabplatte aus hellem Portland-Kalk und kaum zu übersehen. Ein Minitekel vor der Haustür, gleich neben Frogmore Cottage, dem standesgemäß renovierten Landsitz, wo Meghan und Harry ihre Wohnung genommen haben. Hier, auf dem Privatfriedhof der Windsors, neben ihrem Gatten, in deutlichem Diskretionsabstand zu allen anderen Gräbern, ruht Wallace, Duchess of Windsor. Kein Blumenschmuck. Sie liegt am Rand des Friedhofs, dort, wo die Selbstmörder verscharrt wurden und die Gottlosen. Denn diese Wallace Simpson hatte im Hause Windsor einen Ruf, der zu anderen Zeiten den Scheiterhaufen bedeutet hätte. Eine Geschiedene, die den damals regierenden König Edward VIII. Mit ihrer Sinnlichkeit, ihrem Selbstbewusstsein, ihrem amerikanischen Akzent so die Sinne verwirrt haben muss, dass er 1936 auf die Krone verzichtete. Auf die Herrscherkrone des Empire, die Kaiserkrone von Indien. Auf das Absolute, The Crown. Es war der Skandal des Jahrzehnts. In der mehr als tausendjährigen Geschichte der britischen Monarchie hatte noch nie jemand freiwillig auf die Krone verzichtet. Karl I. gab sie ab, weil man enthauptet keine Krone trägt. Wallace Simpson war die erste einer Reihe von Frauen, die ein wenig Gegenwart in das Gemäuer des Hauses Windsor zu bringen versuchten und dafür einen hohen Preis zahlten. Klug und schön, selbstbewusst zum Zeitpunkt ihrer Begegnung mit Edward 34 Jahre alt. Meghan Markle hätte wissen können, was da auf sie zukommt. Die Fahrt in der offenen Hochzeitskutsche, die Trauung durch den Erzbischof von Canterbury, ein Präsent der leibhaftigen Queen, das gibt es eben nicht umsonst. Da werden gleich 1000 Jahre Geschichte mitgeheiratet. Was in anderen Institutionen eine Banalität wäre, ich brauche mal eine Auszeit und mache jetzt mehr Homeoffice, hat im Königshaus deshalb die Fallhöhe einer klassischen Tragödie. Da geht es um Hybris und um Schicksal. Da wird aus der Selbstoptimierung eines Millennial-Pärchens ein ernster Konflikt. Meghan und Harry, das wohl erste Paar, das beruflich kürzer treten will, um weniger Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Windsors sind Vatikan und Lindenstraße zugleich. Es umgibt sie die Magie und der Trost alles Zeitlosen. Zugleich liefern sie als Weltfamilie mühelos das Personal für die gängigen Ehe-, Erbschafts- und Erziehungskonflikte. Jeder kann mitreden, keiner weiß genau Bescheid und das ist gut so. Oberfläche ist letztlich nur eine Illusion. Je kunstvoller sie ausgeführt ist, desto tiefer scheint das Darunterliegende. Wie vernünftig und glanzlos wirken da die Republiken auf dem Kontinent, nüchtern und ohne den Wärmestrom des Symbolischen. So schauen wir mit Wehmut auf das große Theater drüben auf der Insel. Zumal, anders als bei früheren Krisen im Hause Windsor, diesmal der Live-Kommentar mitläuft. Die Netflix-Erfolgsserie The Crown, ein Werk des Drehbuchschreibers Peter Morgan. Er ist der Shakespeare des zweiten elisabethanischen Zeitalters. The Crown ist größer, wahrer als die Wirklichkeit und so überzeugend, dass kein Kommuniqué aus dem Buckingham-Palast dagegen ankäme. So nimmt der Untertan die aktuellen Ereignisse dankbar zur Kenntnis wie eine neue Staffel, nur in Echtzeit und live inszeniert. Und als eben solche lässt sich die Palastrevolte im Hause Windsor auch erzählen. Als Realstaffel in 8 Episoden. Erstens: Unbeflecktes Herz. Milde scheint die kalifornische Wintersonne auf den Kunstsportrasen der katholischen Mädchenschule Immaculate Heart. Die Wände blumenberankt wie ein Dornröschenschloss. Die Kamera verweilt auf einem in eine Platane geritzten Herz. Hier ging Meghan Markle zur Schule, in den Hollywood Hills oberhalb der Stadt Los Angeles. Auf der Schulbühne sang sie in einem Highschool-Musical die Rolle der verführerischen Lola Banana mit den unkatholischen Worten: Was immer Lola will, kriegt Lola. Sie ist ein Hollywood-Geschöpf, geografisch wie beruflich. Geboren 1981 in der Nachbarschaft der großen Filmstudios, als Tochter von Thomas Markle und seiner zweiten Frau Doria Ragland, die einander bei den Dreharbeiten zur US-Fernsehserie General Hospital kennengelernt hatten. Ihr Vater arbeitete als Lichttechniker, ihre Mutter als Visagistin. Hier, nahe des Walk of Fame, wohnte sie, ging zur Schule, jobbte in einem Joghurtladen mit dem albernen Namen Humphrey Yogurt, volontierte in einer Suppenküche, stand mit Mitte 20 als halbnacktes Koffergirl in der Spielshow Deal or No Deal vor der Kamera, lebte in erster Ehe mit einem Hollywood-Produzenten zusammen und versuchte sich als Influencerin auf ihrem Lifestyle-Blog The Tick. Kurz, in Hollywood lernte sie, was eine moderne Märchenprinzessin braucht. Auf ihrer Highschool war es, wo die 16-jährige Meghan im Ethikunterricht eine Aufzeichnung des Begräbnisses von Lady Diana anschaute. Prinz Harry marschiert mit gesenktem Kopf hinter dem Sarg seiner Mutter her. Diana, deren Biografie Markle sogleich las, sei für die junge Frau damals Vorbild und Inspiration gewesen. Als Stilikone, als Wohltäterin, als Mensch. Sie will Diana 2.0 sein, so ist eine Kindheitsfreundin Megans zitiert worden. In der Hippie Kitchen in Skid Row, einer der rauesten Ecken der Stadt, wo die Obdachlosen auch tagsüber neben ihren Pappverschlägen im Staub hocken, übte sich Megan mit 16 Jahren in karitativer Arbeit und verteilte Gratismahlzeiten an Notleidende. Diese Rolle hat sie als Neuaristokratin in London wieder aufgegriffen, als sie in einer Gemeinschaftsküche von überlebenden Frauen des Großbrands im Grenfell Tower, bei dem 2017 72 Menschen umkamen, aushalf und später das Vorwort eines Kochbuchs schrieb. Damals dachten viele, dass die glamouröse Amerikanerin, die früher auf ihrer Lifestyle-Website Ernährungstipps gesammelt hatte, eine ihr gemäße Version Dianas für sich gefunden habe, mit einer Mischung aus Charity, Feminismus und Kochrezepten, dabei stets perfekt gekleidet. Harry hat mit dieser Diana 2.0 in gewissem Sinne seine eigene Mutter geheiratet, so wie König Ödipus, dessen Ehefrau und Mutter Meghan Markle 1999 in einer Highschool-Produktion von Sophokles' Tragödie spielte. Sie stach heraus, sie hatte dieses gewisse Etwas, sagt der damalige Schultheaterregisseur Emmanuel Eulalia. Die Vorführungen waren ihretwegen ausverkauft. Was man über Thomas Markle lesen kann, ist, dass er vor der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry vermeintliche Paparazzo-Fotos von sich selbst hat anfertigen lassen, die ihn in einem besseren Licht zeigen als die Fotos der echten Paparazzi, die plötzlich über ihn herfielen. Dass er sich für Interviews bezahlen ließ, in denen er die englische Königsfamilie als sektenähnlich bezeichnete. Dass er Auszüge eines privaten, handgeschriebenen Briefes von Meghan, in dem diese sich über sein Verhalten beklagte, an die Presse weitergab. Die Hochzeit verpasste er angeblich wegen eines Herzinfarkts. Gar nicht erst eingeladen waren Meghans ältere Halbgeschwister Thomas Jr. und Samantha, Markles Kinder aus erster Ehe. Thomas Jr. hatte einen Brief an Prinz Harry geschrieben und ihm darin von der Verbindung mit seiner Schwester abgeraten. Einzig ihrer Mutter Doria, die sich schon 1987 von Megans Vater hatte scheiden lassen, steht sie nahe. Familie scheint etwas zu sein, vor dem Meghan Markle schon seit langem flüchtet. Erst in Hollywood, nun im Buckingham-Palast. »Ist doch gut, so lasst sie ziehen, bon voyage«, ruft Edmund Fry, ein weißhaariger Exil-Brite, der in Los Angeles, Pasadena das englische Teehaus Rose Tree Cottage betreibt. Die Königsfamilie, scherzt Fry, sei eh zu groß und finde kaum noch Platz auf dem Palastbalkon. Damit spricht er Prinz Charles aus dem Herzen, der seit Jahren auf eine Verschlankung der königlichen Familie hinarbeitet. Hier in seinem mit britischem Souvenirplunder vollgestellten Etablissement will Fry nach eigenen Angaben Meghan Markle vor deren erstem Treffen mit der Queen in die hohe Kunst der englischen Teetrinketikette eingeweiht haben. Sie soll ihn dafür mehrmals besucht haben. Fry ist überzeugt, dass Kanada, wo sich Meghan und Harry mit ihrem Sohn Archie womöglich niederlassen wollen, nur eine Zwischenstation sei. Er sagt, Meghan kommt zurück nach Hollywood, ganz sicher. Sie ist eine Schauspielerin und wird es immer sein. Zweitens, das neue Royal. Die Folge beginnt in Schwarz-Weiß, es ist das Weltkriegsjahr 1917 und der damalige König George V. merkt, dass es keine gute Idee ist, den Namen Sachsen-Coburg und Gotha zu tragen, einen Namen wie eine deutsche Pickelhaube. Also erfand er das Haus Windsor. Er nahm den Namen jener Kleinstadt, wo das Familienschloss in Themsenähe liegt, und tarnte damit das Haus Hannover. Es war die Geburt einer der erfolgreichsten Marken des Jahrhunderts. Im Grunde ein Rebranding, eine Umbenennung, wie jene von Ryder in Twix. George V. hatte begriffen, wie entscheidend die Zustimmung der Untertanen war, wenn seine Familie die Wirren des Krieges überstehen und langfristig an der Macht bleiben wollte. Die Umbenennung war ein Versuch in Reputationsmanagement, während vielerorts in Europa Kommunisten an die Macht strebten und wenige auch nur einen Penny auf den Fortbestand der Monarchien gewettet hätten. Gegenüber Lenins Proletariermütze war die Krone ein historisches Auslaufmodell. Wenn die Monarchie überleben sollte, musste man sie dem Volk näher bringen. George V. beschloss, vergessene Traditionen wieder aufzunehmen. Er ließ Almosen an die Armen verteilen und erfand die Weihnachtsansprache des Regenten übers Radio. George V. ist der Erfinder der königlichen Massenkommunikation ans Volk. Inzwischen haben die Windsors die Art und Weise perfektioniert, wie sie sich ihren Untertanen verkaufen. Sie sind zur Großfamilie geworden, die für ihre Dauerinszenierung verschiedene Typen und Temperamente besetzt, wie in einer Soap. Es gibt die Matriarchin, Königin Elisabeth II., den kauzigen, etwas linkischen Thronfolger, Prinz Charles, das Glamour-Paar, das vieles, aber eben nicht alles richtig macht, Prinz William und Herzogin Kate, den Clown, der junge Harry und Schafe in allen Schattierungen, von schwarz bis grau. Bei Bedarf wird der Kreis der handelnden Personen um Geschwister des Thronfolgers erweitert, um Enkel, Enkelinnen, Neffen und Nichten, die sich dem Volk vorsichtig nähern oder für den Staat repräsentative Aufgaben übernehmen. Queen Elizabeth achtet darauf, dass sich die Köpfe und Gesichter dem Geschmack der Zeit anpassen. Insofern ist Prinz Harry als modernisierende Figur wichtig. Allerdings muss der konservative Kern unter der Oberfläche erhalten bleiben. Alles eine Frage der Balance. Wenn der Clown oder irgendeine Prinzessin der Herzen im Windsor-Stück zu lange die zentrale Rolle übernimmt, gerät das Personal ins Rutschen, kippt der Ruf ins Lächerliche, schwindet die Mächtigkeit. Das gilt es zu verhindern. Wobei es mit der realen Macht so eine Sache ist. Die Königin ist zwar Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche. Jede Ernennung eines Bischofs bedarf ihrer Unterschrift. Aber sie kann noch nicht einmal bestimmen, wer in den Adelsstand erhoben wird. Nur die Ritter des Hosenbandordens, des schottischen Distelordens und des Bathordens darf sie selbst aussuchen. Ansonsten trifft auf die Queen zu, was der Librettist William Schwenk Gilbert über das britische Oberhaus gesagt hat. Es tat nichts Besonderes und dies tat es sehr gut. Woher also kommt die Faszination, die vom Hause Windsor ausgeht und die sogar den Spiegelleser bis hierher geführt hat? Über Staaten wie die Bundesrepublik hat der kürzlich verstorbene Rechtsphilosoph Ernst Wolfgang Böckenförde gesagt: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Monarchien haben es besser. In ihnen ist alles in letzter Instanz göttlich. Ihrer Majestät sind Richter und Postboten, die Streitkräfte und der Premierminister. Ihr Bild ziert jede Münze, jede Standardbriefmarke. Die Monarchin ist verlässlich wie der Sonnenaufgang. Auch gestandene Bundesrepublikaner müssen zugeben, der britischen Monarchie wohnt ein vormoderner Rest inne, etwas Unerklärbares, das sich rational weder erfassen noch begründen lässt. Oder wie der Filmregisseur David Attenborough es ausdrückte, die ganze Institution beruht auf Mystik und dem Stammesoberhaupt in seiner Hütte. Wenn je ein Mitglied des Stammes in diese Hütte hineinschaut, dann ist das ganze System des Häuptlings zerstört und der Stamm zerfällt. Die IKEA-Königshäuser in Norwegen, Dänemark und den Niederlanden mögen sich so vermittelschichtet haben, dass es niemanden wundern würde, wenn eine Herzogin an der Kasse eines Biosupermarkts sitzen würde. Aber das hat mit dem Geschäftsmodell der Windsors so viel zu tun wie ein Vatikankonklave mit einer Yogamattenrunde. Wir stehen immer in der Öffentlichkeit, sagt die Queen in The Crown. Was tun? Das Beste, was uns bisher eingefallen ist, sind Rituale und Magie. Weil wir uns dahinter verstecken können. Das Mysterium, das Zeremonielle, es soll uns nicht auf Abstand halten. Es soll uns am Leben erhalten. Da ist nichts subversiver als Entzauberung. Denn Mystik ist so flüchtig wie Glück und nur schwer wiederherzustellen. Will man wirklich wissen, wer sich von welchem Rittmeister die Zehen lutschen lässt oder sich als Tampon imaginiert? Walter Badgett war ein Verfassungsexperte des viktorianischen Zeitalters. In England ist er noch immer so bedeutsam, dass der Economist seine Kolumne zur Lage der Nation nach ihm benannt hat. Der Nutzen der Königin, schrieb Badgett damals über Elizabeths Vorgängerin Victoria, ist in Zahlen nicht auszudrücken. Ohne sie würde die Kraft der gegenwärtigen englischen Regierung versiegen und sie würde zerfallen. Ohne die Monarchie hätte Großbritannien den Abstieg vom Empire zur Mittelmacht wohl kaum so friedlich bewältigt. Ebenso wenig den Klassenkampf Margaret Thatchers. Es ist tröstlich, dass inmitten des Wandels zumindest etwas nicht in Frage steht. Damit sich alles ändern kann, muss manches so bleiben, wie es immer war. Wenn sich Leaver und Remainer, Brexit-Anhänger und Gegner in etwas einig sind, dann darin. Das Königshaus ist weit mehr als ein Emblem für Teetassen. Für die einen ist die Queen ein Wahrzeichen. Die letzte Brücke zu einer Zeit, als Großbritannien so groß war, dass es ein Drittel der Weltbevölkerung beherrschte. In weißen Anzügen bei tropischen Temperaturen von Kairo bis Mumbai die Idee des Empire zelebrierend. Als Elizabeth gekrönt wurde, hieß der Premier Winston Churchill, der einzige Staatsmann in Europa, der Hitler und den Nazis erfolgreich widerstanden und seine Landsleute mit Blut, Schweiß und Tränen zum Sieg gegen die Barbarei geführt hatte. Für die anderen ist die Queen mit ihren bald 94 Jahren nichts weniger als die Stimme von Common Sense und Vernunft in einem Land, das ansonsten seinen Verstand verloren zu haben scheint. Die Queen als die letzte Erwachsene unter lauter Kindsköpfen und Gauklern, die möglicherweise auch noch einen wie Boris Johnson überdauern wird. Er ist ihr 14. Premierminister. Es könnte knapp werden, schon wahr. But who knows there? Drittens. Ain't life a bitch? Die Folge beginnt mit einer Stimme aus dem Off. Wie viel Behagen muss ein König missen, dass der Privatmann froh genießt? Was bist du für ein Gott, der mehr erleidet von irdischer Not, als deine Diener tun? Ein Zitat aus Shakespeares Henry V. Henry ist der Taufname von Prinz Harry. Er hätte sein eigenes Drama verdient. Wie vom Schicksal getrieben, raste dieser junge Mann auf den jetzigen Konflikt zu. Von allen Royals litt er am meisten unter dem Tod seiner Mutter. Harry war 12, als Diana starb. Ein aufbrausender Junge, ganz anders als sein 2 Jahre älterer Bruder William. Im Internat von Eton galt er als jähzornig und aggressiv, fing früh an zu trinken, kippte Wodka in sich hinein und zog durch die Londoner Clubs. Während sich William seiner Karriere als künftiger König widmete, Nummer 2 der Thronfolge, entdeckte Harry das Kiffen und stürzte regelmäßig ab. Für die Paparazzi, die traditionell die Royals jagen wie Royals ihre Füchse, war dieser Windsor die perfekte Beute. Wer stolperte aus Nachtclubs und zog sich in Las Vegas bei einer Partie Strip-Billard nackt aus? Harry. Wer hatte die Idee, auf der Motto-Party eines Kumpels in Nazi-Wüstenuniform mit Hakenkreuzbinde aufzutauchen? His Royal Highness Harry. Als Weihnachtsgeschenk überreichte er seiner Oma einmal eine Duschhaube mit der Aufschrift »Ain't life a bitch«. Unklar ist, ob die Queen sie je getragen hat. Er habe nicht erwachsen werden wollen, erzählte Harry später. Dianas Söhne könnten kaum unterschiedlicher sein. William spielte früh die Rolle des disziplinierten Intellektuellen. Harry ist dagegen ein eher schlichtes Gemüt. Während William vor der Beziehung mit Kate nur eine einzige Freundin hatte, genoss Harry die Aufmerksamkeit der Mädchen. Während William in Schottland Kunstgeschichte und Geographie studierte, träumte Harry von einer Karriere als Pilot von Kampfhubschraubern. William war die Maschine, Harry der Mensch. Im Alter von 23 Jahren wurde Harry nach Afghanistan versetzt. Ein junger Kerl mit einem Gewehr und einer Pistole auf der Suche nach dem Kick. Harry war der erste ranghohe Royal, der in einen Krieg zog, seit Königin Victorias Enkel Prinz Maurice am Ersten Weltkrieg teilnahm. »Es ist schön, endlich ein normaler Mensch zu sein«, sagte Harry. Im Vergleich zur drückenden Wirklichkeit daheim und den Erwartungen seiner Familie war Afghanistan wie Urlaub. Nach seiner Rückkehr verkündete er, »Ich mag es nicht, auf Schloss Windsor herumzuhocken, weil ich England generell nicht besonders mag.« Schon seine Mutter Diana war vor den Zumutungen des Palasts geflohen, wo sie nur konnte. Sie verachtete die Windsors, »that fucking family«, wie sie die Verwandtschaft von Prinz Charles nannte. Wie Diana fühlte sich Harry am wohlsten, wenn er weit weg war vom Hof. Er verbrachte viele Monate in Afrika. Später ging er mit britischen Invaliden auf eine Nordpol-Expedition und unternahm einen 200-Meilen-Marsch zum Südpol. Es wirkte, als wäre er auf der Flucht. William heiratete Kate, die bald schwanger wurde. Eine Ehe wie aus dem Bilderbuch. Für den Palast war Kate die ideale Frau, auch wenn sie anfangs aus Sicht der Königin etwas zu vulgär mit dem Vermögen ihrer Familie prahlte, die durch den Versand von Partybedarf zu Wohlstand gekommen war. Als Unternehmertochter wusste Kate, wie wichtig der äußere Schein ist. Die Zeitungen liebten sie, auch wenn sie aussah, als wäre sie am 3D-Drucker entworfen worden. Mit einem perfekten Plastiklächeln, die Spindeln ihrer Körperglieder handgefertigt und glanzlackiert. Wie die Schriftstellerin Hilary Mantel schrieb, eine bessere Ehefrau für William konnte sich Charles nicht wünschen. Harry und Meghan sollen sich im Juli 2016 über eine gemeinsame Freundin kennengelernt haben. Aus Sicht der Windsors war Meghan eine Katastrophe. 3 Jahre älter als Harry, Serienschauspielerin, Feministin. Einmal verheiratet und geschieden, mit einem unklaren Verhältnis zu ihrem Vater und einem Set problematischer Halbgeschwister. Amerikanerin dazu. Das kannten sie doch irgendwoher. Für Harry war Meghan dagegen ein Geschenk. Die Anti-Windsor, multikulturell, finanziell unabhängig, eine freie und starke Frau aus der Gegenwart. Eine Frau, die sich schon als 11-jähriges Mädchen bei Procter & Gamble über eine sexistische Werbung beschwert hatte. Und dann musste Harry beobachten, wie Meghan in das Korsett des Hofes gepresst wurde. Ihr wurde ein Aufpasser zur Seite gestellt, der ihr Benimmregeln beibringen sollte. Autogramme geben war verboten, Austern essen ebenfalls, und sie sollte es bitte unterlassen, ihren Ehemann öffentlich zu küssen. Die Fingernägel waren in natürlichen, unauffälligen Farbtönen zu lackieren. Die Kleidung durfte nicht zu schrill sein. Und wenn bei einem Dinner die Queen ihr Mahl beendete, hatte auch Meghan ihr Besteck abzulegen. Der Anfang fühlte sich gut an. William, Kate, Harry und Meghan wurden als die coolen Jungroyals verehrt, als die Fab Four der Windsors. Das hielt nicht lange. Das größte Problem war, dass Meghan eine eigene Meinung hatte, eine Haltung. Angeblich ging William alles zu schnell. 16 Monate dauerte es vom ersten Kennenlernen bis zur Verlobung. Er nahm seinen Bruder zur Seite, die beiden stritten. Boulevardzeitungen berichteten über Zwist zwischen Meghan und Kate. Schließlich zogen Harry und Meghan aus dem Kensington-Palast aus, wo William und Kate leben. Irgendwann richtete das Paar einen eigenen Instagram-Account ein und kündigte die Gründung einer eigenen Wohltätigkeitsorganisation an, unabhängig von William und Kate. Im Palast erwarb sich Meghan den Spitznamen Duchess Difficult, die komplizierte Herzogin. Ihre Assistenten pflegte sie morgens um 5 mit Kurznachrichten zu behelligen, gleich nach dem Yoga. Harry soll kurz vor der Hochzeit Bedienstete angebrüllt haben, »What Meghan wants, she gets«, was sie will, bekommt sie gefälligst. Etliche Angestellte, die für das Paar arbeiteten, verließen entnervt den Palast. Unter britischen Royalisten galt Meghan bald als die Bitch aus Amerika, die einen Keil in die Familie treibt. Es war die Wiederkehr der Wallace Simpson. Markle musste weg. Viertens. Die lustigen Weiber von Windsor. Erneute Rückblende, diesmal in das Jahr 1936, Anfang Dezember. Nebel liegt über London, Nebel über dem Ärmelkanal und auch über Dieppe, der französischen Hafenstadt auf dem Kontinent. Wir sehen einen schwarzen, eleganten Buick, der über die Straßen Nordfrankreichs hetzt. Am Steuer Lord Brownlow, ein Berater von König Edward VIII., neben ihm Wallace Simpson. Ganz England ist hinter ihr her. Ihr Hotel in Blois, in dem sie Zwischenhalt macht, wird von Journalisten belagert. Edward und Wallace sind seit fast 3 Jahren ein Paar. Er ist ihr verfallen und seit Januar auf dem Thron, Herrscher des Vereinigten Königreichs, Kaiser von Indien. Sie ist eine geschiedene Frau und Amerikanerin dazu. Das sind 2 Gründe zu viel, um sie zur Königin zu machen. Edward steht vor der Alternative: Wallace oder die Krone, Liebe oder Vaterland. Was für eine Geschichte. Eine der größten Romanzen des 20. Jahrhunderts, ein Beben, das die Monarchie erschütterte. Eine tragisch verzweifelte Love Story am Hofe, das sagen die einen. Die anderen betrachten Wallace Simpson als Eindringling, als Golddigger, jene Art von Society Ladies, die auf der Suche sind nach Ruhm und Wohlstand, nach Glamour und Anerkennung, die ein ganzes Königreich um den Verstand bringen. Auch Edward selbst gibt es in den unterschiedlichsten Versionen. Als sensible, etwas kindsköpfige, aber auch brillante Figur. Als jemand, der in Wahrheit die Modernisierung der Windsors plante. Oder als jemand, der weder an die Monarchie glaubte, noch an sich selbst und mit Selbstmordgedanken rang. Wallace Simpson scheint eine Frau gewesen zu sein, die alles wollte und alles verlor. Eine Aufsteigerin, gehasst von den Royals und den Royalisten, für die sie immer nur that woman war, dieses Weib. Eine Frau so bedürftig nach dem Umgang mit den Mächtigen, dass sie mit ihrem Mann auf dem Berghof bei Berchtesgaden Adolf Hitler besuchte. Die Liste ihrer angeblichen Liebhaber ist lang. Sogar Joachim von Ribbentrop, der damalige deutsche Botschafter in London und spätere Außenminister der Nazis, taucht dort auf. Das FBI will später herausgefunden haben, dass sie eine Agentin des Deutschen Reichs gewesen sei. Angeblich soll sogar Edward, der abgedankte König, den Nazis im Krieg die Pläne der Alliierten verraten haben. Wer immer auch Wallace Simpson wirklich war, was auch immer sie antrieb, sie war eine Frau des 20. Jahrhunderts, die die moralischen, juristischen und religiösen Grenzen der Monarchie sprengte. Zielstrebig und selbstbewusst, den Blick nach oben gerichtet, der Mode und den Juwelen verfallen. Eine Geschiedene, die das Recht auf eine zweite, dritte Chance für sich beanspruchte. Die glaubte, dass jede das sein darf, was sie sein möchte. Und die sich als junge Frau vorgenommen hatte, etwas Außergewöhnliches in ihrem Leben zu erreichen. In einer Männerwelt wollte sie sich mit Männern messen. So wurde sie zur ersten Frau, die das britische Königshaus mit der Gegenwart des 20. Jahrhunderts konfrontierte. An dieser Stelle muss man, um die Rolle der Frauen bei der Modernisierung der Monarchie zu beleuchten, ein weiteres Mal zurückblenden. Diesmal in den Sommer 1997. Wieder Frankreich, wieder ein Hotel, wieder eine Meute von Journalisten, die auf ihr Opfer wartet. Wieder eine Flucht. Diesmal ist es Paris, diesmal ist es kein schwarzer Buick, sondern eine schwarze Mercedes-Limousine. Diesmal endet alles in einem tödlichen Unfall. Auch die Geschichte von Diana erzählt von der Selbstermächtigung einer modernen Frau, deren Befreiung aus der Ehe mit Prinz Charles und deren Unfalltod ein ganzes Königreich in die Krise stürzte. Wer hätte das gedacht? Diana, die als junge Frau so seltsam schüchtern und verklemmt in die Welt schaute, 2-mal am mittleren Schulabschluss scheiterte und als Kindergärtnerin arbeitete. Mit ihren Capri-Hosen und Loafern wirkte sie Anfang der 80er Jahre wie eines dieser englischen Popper-Mädchen aus der Mittelschicht. Tatsächlich kam sie aus einer Sippe von Aristokraten, die seit Jahrhunderten die Geschicke Großbritanniens mitbestimmen. Winston Churchill findet sich im Stammbaum der Familie. Und Diana hatte, trotz des offensichtlichen Understatements, einen Plan, Prinz Charles zu heiraten und eines Tages Königin zu werden. Diana wird gern als Opfer der Medien dargestellt, nicht zuletzt von ihrem Sohn Harry. Womöglich war sie selbst eine eifrige Leserin all dieser Tabloid- und Goldblatt-Geschichten. Sie suchte die Öffentlichkeit und bediente sie. Sie öffnete die Türen zu ihrem Privatleben. Manchmal war sie es selbst, die Biografen und Journalisten mit Details fütterte. Es war ihre Rache und ihre Befreiung. Niemand weiß, wo und wie die Geschichte ausgegangen wäre ohne diesen Unfall im Tunnel mitten in Paris. Die Königin schwieg tagelang gegen die Überredungsversuche ihres damaligen Premierministers Tony Blair. Keine Bekundung der Trauer, keine Ansprache an die trauernde Nation, die sich alleingelassen fühlte und immer mehr empörte, weil die Königin sich an die Regeln hielt. Wer nicht mehr dazugehört, dem gebührt auch nicht die Trauer des Throns. Die Regeln einzuhalten, das hatte man Elisabeth II. Schon als junger Frau eingepaukt. Die Krone ist größer als das eigene Schicksal. Es ist ein unmoderner, durch und durch monarchischer Gedanke, der die Herrschaft der Windsors prägt. Es waren Frauen, die von außen dazukamen, die gegen diese Maxime rebellierten. Kinder des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts des Individualismus, das nur eine Wahrheit kennt. Nichts ist größer als das eigene Ich. So treffen sich die Lebenslinien von Diana und Wallis Simpson irgendwo bei Meghan Markle, dieser jungen Frau aus Kalifornien, die glaubte, frischen Wind in diesen vermieften Laden zu bringen. Bei der noch ein feministisches Statement daraus gemacht wurde, dass sie den Weg zum Traualtar größtenteils allein ging. Die sagt, dass sie, halb schwarz und halb weiß, der Welt ihre Erfahrungen mitteilen will. Und feststellte, dass das alles ziemlich schwierig sein kann am Hofe der Elizabeth. Fünftens. Boden und Blut. Kameraschwenk über die Pferderennbahn in Ascot, dann die Luxusläden der Regent Street, Cornwalls Wälder und Äcker, schließlich die weißen Klippen von Dover. Das alles und noch viel mehr gehört den Windsors. Die Firma finanziert sich aus mehreren Quellen. Die Besitztümer der Krone, The Crown Estate, haben einen Kapitalwert von 14,3 Milliarden Pfund. Zum Krongut gehören Immobilien im Westlondoner Bezirk St. James's, ganze Straßen, Ländereien, Schlösser sowieso, dazu rund die Hälfte der britischen Küste und der gesamte Meeresboden bis 12 Meilen davor. Die Queen darf zwar weder etwas davon verkaufen, noch die Miet- und Pachtzinsen einstreichen. Dafür darf sie mit ihren Ländereien EU-Subventionen beziehen. Allein für ihre Ländereien rund um Sandringham Castle sind das über 500.000 Pfund im Jahr. Noch bis zum Brexit. Ihr Portfolio wird von einer unabhängigen Organisation verwaltet. Die Erlöse werden jährlich an den Staat überwiesen. Im Geschäftsjahr 2018-19 wurden damit 343,5 Millionen Pfund an Erträgen erwirtschaftet. Ein Viertel davon ging an den Sovereign Grant, direkt ans Königshaus, damit die Queen ihre offiziellen Ausgaben bestreiten kann. Forbes schätzt, dass ihr Privatvermögen bei 385 Millionen Pfund liegt. Außerdem gibt es ein kleineres Portfolio von Ländereien und Immobilien, darunter die Herzogtümer Lancaster und Cornwall. Das sind Einnahmen, die direkt in die Taschen von Queen und Thronfolger fließen, wie zu Zeiten, als England noch ein Land von Landedelleuten und Pferdezüchtern war. Allein für die Privy Purse, die Privatschatulle von Charles, kamen im vorigen Geschäftsjahr 21,6 Millionen Pfund zusammen. Geld, mit dem er auch seine beiden Söhne William und Harry flüssig hält. Harry und Meghan geben auf ihrer Website an, dass 95% ihrer Ausgaben aus den Erträgen des Herzogtums Cornwall kamen. Nur der Rest sei Geld aus dem Sovereign Grant gewesen. Künftig wollten sie auf diese 5% verzichten, jedoch nicht auf das Geld von Charles. Eine Aussage, die den Heroismus der Ankündigung, man wolle künftig finanziell unabhängig sein, ein wenig relativiert. William und Harry haben zusammen 13 Millionen Pfund von ihrer Mutter Diana geerbt, weitere 14 Millionen von der Urgroßmutter Elizabeth. Harry und Meghan haben die Marke Sussex Royal für eine Reihe von Produkten eintragen lassen, von Kapuzenpullis, Ratgebern und Schuhen bis zu Bildungsangeboten. Vor ein paar Tagen schätzte ein Experte den Markenwert des Sussex-Paars auf bis zu 500 Millionen Pfund, 583 Millionen Euro. Fraglich ist, ob Harry und Meghan die königliche Marke ohne Erlaubnis des Königshauses für private Geschäfte nutzen können. Man kann nicht halb royal sein, sagt Penny Junor, die mehrere Bücher über die königliche Familie geschrieben hat. Sie erinnert an Beispiele anderer Mitglieder des Königshauses, die ihr eigenes Geld verdienen wollten. Prinz Edward scheiterte mit dem Versuch, eine TV-Produktionsfirma zu betreiben. Seine Frau Sophie musste als Geschäftsführerin ihres PR-Unternehmens zurücktreten. Den beiden wurde vorgeworfen, ihre Verbindungen zum Königshaus zu nutzen, um sich privat zu bereichern. Es wird sogar mit Missbilligung gesehen, wenn Sarah Tyndall, die Tochter von Prinzessin Anne, Verträge für Werbung und Sponsoring von Privatunternehmen bekommt, obwohl sie keinen royalen Titel trägt. Wer würde sich für Sarah Tyndall interessieren, wenn ihre Großmutter nicht auf jeder Münze zu sehen wäre? Solche Geschichten werden dann von der Presse aufgegriffen und bringen die Monarchie in Verruf, sagt Junor. Aber Harry und Meghan haben sich auch kommunikativ längst vom Palast abgenabelt. Ihr Instagram-Account Sussex Royal hat nach 9 Monaten schon 11 Millionen Follower. Eine gute Startposition für den Weg in die digitale Ökonomie. Tatsächlich geht es um nichts Geringeres als einen Angriff auf das Feudalsystem. Denn das beruht auf Grund und Boden. Meghan und Harry dagegen setzen auf Kapitalismus in seiner modernsten Form. Global statt national. Virtuell statt an der Scholle klebend. Ein Kapitalismus, bei dem es um die Zahl von Followern geht, um Images und Klicks und nicht darum, über wie viel scharf bestandene Hektar Land man verfügt. Es ist, wie der Economist schreibt, auch ein Angriff auf das feudale Herz der Monarchie. Sechstens, Prinz Lear. Die Folge könnte damit beginnen, wie sich die Kerntruppe der Windsors für das offizielle Neujahrsfoto in Position bringt, mit dem Prinz Charles das neue Jahrzehnt, sein Jahrzehnt, beginnen möchte. Jedes Familienmitglied bekommt seine Stellung auf dem Foto zugewiesen. In der systemischen Psychotherapie würde man es vielleicht Familienaufstellung nennen. Die Queen in Damastweiß vor rotbraunem Grund. William strahlend wie ein Ersatzreifen, der kleine George fest entschlossen, diesen peinlichen Mädchenkragen zu vergessen und auch die Hand darauf. Die Hand von Charles, der majestätisch über allen thront, im Streifenanzug und vom Golddekor hinter sich bereits zu Charles III. Gekrönt. Alle anderen sind draußen, im Jenseits des Bildraums. Der greise Prinz Philip ebenso wie die Brüder Andrew und Edward, Schwester Anne und die beiden Sussex-Rebellen. Die Botschaft des Bildes ist nicht zu übersehen. Charles betreibt Personalpolitik. Er hat genug davon, sich um einen Bruder zu kümmern, der seine Hose nicht oben halten kann, und um einen Sohn, der Strip-Billard spielt. Nur noch die direkten Thronfolger sollen als Real Royals in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Er hat die vergangenen Monate damit verbracht, die Sippschaft neu zu sortieren. Er ist ein Prinz Lear, der als Thronfolger mit 71 Jahren nun selbst schon so weit ins Rentenalter vorgerückt ist, dass er die eigene Thronfolge vorbereiten muss. Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor war 4 Jahre alt, als Elizabeth II. Den englischen Thron bestieg. Seitdem wartet er. Der Tod der Mutter als Bedingung, seinen Job machen zu können. Auch das ist Monarchie. Aber es scheint keinen Zweifel mehr zu geben, dass der Mann mit den Ohren der nächste britische König wird. Seit Prinzgemahl Philip abgetreten ist, darf Charles seine Mami zu dem wichtigsten konstitutionellen Akt begleiten, der Parlamentseröffnung. Einmal die Woche konferieren die beiden im Buckingham-Palast. Im Frühjahr 2018 erklärten die 53 Länder des Commonwealth Charles zu ihrem nächsten Vorsitzenden. Das häufig genannte Argument gegen Charles als König war, dass er sich womöglich zu sehr einmischen würde. Seine Black Spider-Memos zu Architektur und Landwirtschaft waren unter den Ministern berüchtigt, wenn auch nicht gefürchtet. Die Queen musste damit rechnen, dass auch ihr Sohn zu jenem Meddling Maniac würde, einem sich in alles einmischenden Irren, als der sein Vorfahr George III. Beschrieben wurde. Die Gefahr ist keineswegs gebannt, doch wird der Prinz eingesehen haben, dass sich seine Wirkmacht als Influencer im Häuserbau an der Nachweisgrenze bewegen dürfte. In einer BBC-Dokumentation zu seinem 70. Geburtstag erklärte Charles, es sei kompletter Schwachsinn anzunehmen, er werde sich als König so verhalten wie als Thronfolger. »I am not that stupid.« Als Monarch werde er innerhalb der verfassungsgemäßen Grenzen operieren. Die Firma ist eben ein durchaus seltsames Unternehmen. Niemand will den Job an der Spitze. Jeder könnte sich etwas Schöneres im Leben vorstellen. Selbst bei der Queen war es so. Genau darum geht es bei der Monarchie. Es ist die Verkörperung des Ganzen in einer Person, die damit aufhört, sie selbst zu sein. Ironischerweise kam dann alles ganz anders. Die Queen hat sich komplett in ihre Rolle gemorpht, ist zur Institution geworden, während der Rest der Firma wie eine Sippe der Verfluchten erscheint, glanzvoll nach außen, kalt und aufs Funktionieren ausgerichtet in den unruhigen Gewässern der Macht. Die Schwester der Königin, Prinzessin Margaret, trieb dieses Noblesse oblige in einen Selbstmordversuch. Prinz Charles in den Status des Sonderlings Nummer 1. Ehemann Prinz Philipp rang schwer mit seiner Rolle in der Lebensmitte. Diana schließlich zahlte den ultimativen Preis für ein Leben im Scheinwerferlicht, zu Tode gehetzt in Paris. Und nun sagen zwei Nachwuchskräfte der Firma, ein junges Paar ohne Aussicht, jemals auf den Thron zu gelangen, tschüss Oma, wir sind dann mal weg. Siebtens. Magie und Tageslicht. Archivaufnahmen aus den späten 60ern. Zu sehen ist eine gewöhnliche Familie beim Barbecue. Es sieht aus wie der Super-8-Film von Onkel Willi. Aber es sind die Windsors. Die Monarchie und die Medien, das ist seit ziemlich genau 50 Jahren die Geschichte eines bedauernswerten Missverständnisses. 1969 hielt die Queen, sanft geschubst von ihrem Prinzgemahl Philipp, die Zeit für gekommen, ihren Untertanen die Wahrheit über das Haus Windsor zu offenbaren. Die öffentliche Familie galt vielen Briten zu diesem Zeitpunkt als abgehoben, wenn sie überhaupt noch galt. Also tat Elizabeth etwas Unerhörtes. Sie öffnete einem Filmteam der BBC die Pforten zu ihren Palästen. Die zweistündige Dokumentation, die so entstand, sollte den Alltag der Königin und ihrer Lieben beleuchten. Tatsächlich geriet die Dokumentation Royal Family zu einem Banalitätenpotpourri mit Philipp als Grillmeister und einem Staatsoberhaupt, das sich beim Erwerb von Eiscreme für Prinz Edward filmen ließ. Wohlmeinende Monarchisten wie der Tierfilmer Sir David Attenborough waren entsetzt. Der Zweck des Königshauses bestehe gerade darin, dass es nichts mit dem Alltag zu tun habe. Filme wie dieser seien dazu angetan, die Monarchie zu zerstören. Denn schon Walter Becket, der berühmte Verfassungsjurist des 19. Jahrhunderts, hatte über die Monarchie geschrieben: Das Geheimnis ist ihr Leben. Wir dürfen kein Tageslicht an die Magie heranlassen. We must not let daylight in upon the magic. Vielleicht ist es der Irrtum von Meghan gewesen, dass sie beides wollte: Magie und Tageslicht. Auf Geheiß der Krone verschwand Royal Family in den Archiven der BBC. Zu spät. Der Boulevard war auf den Geschmack gekommen. Zumal fast zeitgleich der gebürtige Australier und Anti-Royalist Rupert Murdoch das Massenblatt Sun gekauft hatte. Murdoch erkannte früh, dass sich mit Anzüglichkeiten über die Royals viel Geld verdienen lässt. Was folgte, war ein immer härter geführter Konkurrenzkampf. Dabei verschob die britische Presse die Grenzen des Zumutbaren nach ihrem Belieben. Mal bestach sie Angestellte des königlichen Haushalts, mal schleuste sie Undercover-Reporter in den Buckingham-Palast, mal hackte sie die Telefonleitungen von Prinzen und Regenten. Die Familie der Queen hatte dem wenig entgegenzusetzen. Je vernetzter die Welt wurde, desto mehr war sie gezwungen, das Spiel um Aufmerksamkeit mitzuspielen. Der Versuch, den Medien die eigenen Regeln zu diktieren, misslang ein ums andere Mal grandios. Harrys Blick auf die Medien wurde unterdessen immer obsessiver. Er machte die Paparazzi nicht nur für den Tod seiner Mutter verantwortlich, sondern auch für zwei gescheiterte Beziehungen. Noch einmal werde er das nicht zulassen, vertraute eine der zahllosen, ungenannten Quellen in Harrys Umfeld Reportern an. Dann 2016 trat Meghan auf. Nach einhelliger Meinung der königstreuen britischen Presse war sie das Beste, was der Monarchie in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Sie meinten, das Beste, was ihnen passieren konnte. Nur spielte Harry diesmal nicht mit. In offiziellen Stellungnahmen aus dem Kensington-Palast, unerhört bis dahin, zieh er Medien des Sexismus und Rassismus. Falschberichte und Eingriffe in Meghans Privatleben konterte das Paar mit Unterlassungsdrohungen und Klagen. Je bockiger das Paar sich aufführte, das sogar die Stirn besaß, die Pateneltern seines Sohnes Archie geheim zu halten, desto wütender wurden die Angriffe der Paarbeschauer. Wieder war es ein Interview mit dem Harry und Meghan im Herbst von Südafrika aus, nicht nur neue Regeln, sondern ein neues Spiel ankündigten. »Ich war zu lange stummer Zeuge ihres privaten Leids«, sagte Harry. »Es reicht nicht, nur zu überleben«, sagte Meghan. »Und wie auch immer dieses neue Leben aussehen mag, die Medien sollen nicht mehr Teil davon sein.« Genauer, die alten, lästigen Medien, diejenigen, mit denen der Palast eine Art Wohlgefälligkeitsvereinbarung hat, an die sie sich halten oder auch nicht, sie sollen aus dem Leben der Sussexes verschwinden. Aber ob das überhaupt gehen wird, man darf es bezweifeln. Am Tag nach der Verkündigung tobte etwa der ehemalige Sun-Mann Piers Morgan in der Daily Mail, nicht mal Wladimir Putin würde eine derartige Show abziehen, um die Medien zu kontrollieren. Glücklicherweise aber gäbe es null Chancen darauf, dass sich irgendjemand dem Diktat der beiden realitätsfremden Clowns beugen werde. Achtens. Annus Horribilis 2. Die Queen schaut in die Kamera. Es ist der 25. Dezember 2019, als die BBC das knapp 8 Minuten lange Video ausstrahlt. Aufgenommen wurde es in Windsor Castle. Zu Beginn spielt eine Kapelle der Royal Air Force »God Save the Queen«. Elizabeth sitzt am Schreibtisch, vor ihr stehen Fotos. Ihr Vater ist darauf zu erkennen, König George VI., ihr Ehemann Prinz Philip, ihr Sohn Prinz Charles mit seiner Gemahlin Camilla sowie ihr Enkel William mit seiner Frau Kate und deren Kindern. Die Kernfamilie, so will sie es, so will es Charles, die direkten Thronfolger. Harry und Meghan fehlen. Und dann gewährt sie doch noch einen kleinen Blick in ihren Kopf, in einem etwas vernuschelten Nebensatz, der leicht zu überhören ist. Das vergangene Jahr, sagt sie, sei quite bumpy gewesen, ziemlich holprig. Es ist eine gigantische Untertreibung. Very bumpy indeed. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das vergangene Jahr eines der aufreibendsten, katastrophalsten Jahre ihrer Regentschaft war. Das Land tief gespalten in der Brexit-Frage. Der Ausstieg aus der EU seit Ewigkeiten offen. Zum dritten Mal innerhalb von 4 Jahren musste das Volk ein neues Parlament wählen. Mittendrin die Queen. Die Gesundheit ihres Mannes nimmt rapide ab. Ihr zweitgeborener Sohn Prinz Andrew kämpft um seinen Ruf, weil er jahrelang mit dem amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verkehrte. Wobei das Zeitalter von Königin Elisabeth II. Von Anfang an volatil war. Letztlich ist Elisabeth II. Durch die Affäre Wallace Simpson auf den Thron gekommen. Ihre Regentschaft lässt sich auch als Folge von Dramen und Krisen lesen, die sie, keep calm and carry on, stoisch durchgestanden hat. Eine Drama-Queen mit steifer Oberlippe. Schon vor Beginn ihrer Regentschaft bröckelte das Empire und entließ einen Teil seiner Kolonien in die Unabhängigkeit. Zwar ging das Land als Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervor, aber der Bedeutungsverlust war nicht aufzuhalten. Das Reich schnurrte im Wesentlichen auf eine Insel zusammen. Elizabeth setzte dem Lauf der Geschichte ihren Willen, ihre enorme Disziplin und ihre Entschlossenheit entgegen. Eine Frau für ein Königreich. Es wird nicht sehr harmonisch ausklingen, dieses zweite elisabethanische Zeitalter. Es ist geprägt von Verlustängsten in der Familie Windsor, vom Neid der monarchiekritischen Mittelschicht auf die Milliarden der Krone, von Schadenfreude der Boulevardpresse über die neuesten Abstürze der Windsors. Es bleibt abzuwarten, wie Peter Morgan, der Autor von The Crown, die Ereignisse dieser Tage erzählen wird. Für das Finale der 3. Staffel, die Episode spielt Ende der 70er Jahre, kurz vor Elizabeths silbernem Thronjubiläum, hat sich Morgan eine denkwürdige Szene ausgedacht. Sie spielt im Schlafzimmer von Prinzessin Margaret. Margaret erholt sich dort von ihrem Selbstmordversuch und von dem Kummer darüber, dass ihre Ehe endgültig gescheitert ist. Die Queen, Margarets Schwester, kommt zum Krankenbesuch. Auch Elizabeth hat Sorgen. Sie fühlt sich erdrückt von der Last der Verantwortung. Die britische Wirtschaft steckt in der Krise. Premierminister Wilson wird bald zurücktreten. Er leidet an Alzheimer. Die Queen küsst Margarets Hand. Sie kämpft mit den Tränen. Sag mir, was ich in all den Jahren auf dem Thron tatsächlich erreicht habe. Dieses Land war großartig, als ich den Thron bestieg. Und jetzt? Unter meinen Augen geschah nur eines, das Land fiel auseinander. Margaret widerspricht, selbstbewusst wie eine Königin. Es ist erst auseinandergefallen, wenn wir es sagen. Das ist das Wichtige an der Monarchie. Wir tapezieren über die Risse. Und wenn das, was wir tun, laut und großartig und selbstbewusst genug ist, bemerkt niemand, dass alles um uns herum zusammengebrochen ist. Das ist unsere Aufgabe. Margaret zögert. Sie sieht die Queen direkt an. Nicht unsere, deine. Denn wenn du nur den kleinsten Riss zeigst, wird er für uns zur tiefen Schlucht und wir alle stürzen hinein. Also musst du alles zusammenhalten. Elizabeth II. Gehorcht. Sie macht einfach immer weiter, seit 68 Jahren. Fortsetzung folgt. Patricia Dreyer, Lothar Gorres, Thomas Hütlin, Guido Mingels, Christoph Scheuermann, Jörg Schindler, Julia Smirnova, Alexander Smolczyk, Martin Wolf.